Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
Jedes Reich, das in sich selbst zerspalten ist, wird veröden, denn seine Fürsten sind Gefährten der Diebe geworden. Darum hat der Herr unter ihnen einen Geist verbreitet, der sie vom Schwindel erfasst, am hellen Mittag herumtappen lässt wie im Dunkeln. Und ihre Lichter hat er von ihrer Stelle gerückt, auf dass sie blind seien und Führer von Blinden. Und die bei Nacht gehen, stoßen an, und die blinden Geistes sind, begehen Untaten, die auf Zwietracht beruhen.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Epochentrotter, in der wir uns mit einem zentralen Dokument des Spätmittelalters auseinandersetzen werden. Ganz konkret geht es um die Goldene Bulle. Und ja, auch wenn wir schon das ein oder andere Mal Feedback bekommen haben, dass man nicht immer den Schulstoff voraussetzen kann, weil das dann doch von Bundesland zu Schulform etc. unterschiedlich sein kann, ist die Goldene Bulle ja vielleicht doch noch etwas, was man womöglich auch mal im Schulunterricht mitbekommen hat, etwas davon gehört hat. Und insofern setzen wir hier an, um uns ja sehr zentrale Entwicklungen dieser Jahrhunderte anzuschauen. Und wir machen das nicht alleine, sondern wir haben uns zwei Expertinnen mit ins Boot geholt. Das ist einmal die Frau Maria Theissen. Hallo, Frau Theissen.
Ja, hallo.
Und die Eva Schlothäuber, die ihr bereits aus dem Podcast zu den unerhörten Nonnen kennt. Hallo, Eva.
Hallo. Hallo, Marvin.
Und wie bei uns üblich, Frau Theissen, dürfen Sie sich einmal kurz unserem Publikum vorstellen, damit die so eine grobe Ahnung zumindest davon bekommen, mit wem wir heute sprechen.
Ja, freut mich sehr. Hallo allseits. Ich bin Maria Theissen aus Wien. Ich habe mich spezialisiert auf Buchmalerei, bin Kunsthistorikerin und bin eigentlich in den letzten Jahren damit beschäftigt gewesen, die illuminierten Handschriften, die sich an der Österreichischen Nationalbibliothek befinden, zu katalogisieren. Und so bin ich eben auch auf die böhmischen Handschriften und auf die Handschriften König Wenzels gestoßen.
Genau, und mit König Wenzel werden wir heute auch noch einiges zu tun haben. Eva Schlothäuber kennt ihr schon, aber Eva, sag doch gerne nochmal zwei Sätze zu dir und deiner Person.
Ja, das mache ich gerne. Also ich interessiere mich nicht nur für die religiösen Frauen, also und deren kulturelles Umfeld, sondern eben auch für die Verfassungsgeschichte. Und ganz speziell interessiere ich mich für Kaiser Karl IV. Das war nämlich in gewisser Hinsicht ein Ausnahmeherrscher, weil er einmal ziemlich zurückhaltend war und ungerne gekämpft hat. Und er hat immer versucht, sozusagen die Konflikte mit Verhandlungslösungen zu regeln. Und das interessiert mich irgendwie.
Bevor wir hier aber ins Inhaltliche einsteigen, ist es mir ein großes Anliegen, auch noch auf das Publikumsvoting des Digamus Awards hinzuweisen. Das ist ein Preis für digitale Projekte in Museen und wie ihr euch vermutlich jetzt schon denken könnt, ist der von mir produzierte Mönchsgeflüster-Podcast Klostergeschichten aus dem Mittelalter dort nominiert und steht zur Auswahl. Und aktuell ist es tatsächlich ein äußerst knappes Rennen. Wir liegen mit 15 Punkten Abstand auf Platz 2 und bräuchten entsprechend ganz, ganz dringend noch eure Klicks. Mit 2 Klicks ist dann nämlich schon ganz schnell abgestimmt und ich würde mich wirklich freuen, wenn die Epochentrotter-Community da Mönchsgeflüster zu Hilfe kommen würde und wir so diesen Preis nach Karlsruhe holen können. Den Link zu dieser Abstimmung findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wenn ihr Lust habt auf weitere Mittelaltergeschichten, dann hört auch gerne mal bei Mönchsgeflüster rein und wir machen an dieser Stelle weiter mit Maria Theissen, Eva Schlothäuber und der Goldenen Bulle.
Da haben wir schon ein paar wichtige Stichworte jetzt in der Admoderation gehört. Und wir wollen, um uns alle ein bisschen zu verorten, erstmal schauen, in welchem Jahrhundert befinden wir uns eigentlich und mit was für einem historischen Umfeld haben wir es denn zu tun?
Ja, genau. Also da kann ich vielleicht gleich einsteigen. Also wir haben sozusagen mit einem ziemlich großen Streit zu tun. Also wir sind im, wir befinden uns im 14. Jahrhundert. Das war die Zeit, in der auch die Pest gewütet hat. Und die Goldene Bulle, um die es heute geht, die war zeitlich gar nicht so weit weg von der Pest. Also die Pest brach ja 1348 aus und ein Drittel, muss man sich vorstellen, der Bevölkerung in Europa ist daran gestorben. Und wenige Jahre später entsteht also dieses erste Grundgesetz des Römisch-Deutschen Reichs, was sozusagen die, das Kräfteverhältnis nicht nur im Reich, sondern in ganz Europa neu geregelt hat, weil natürlich, wenn es einen Kaiser gibt, eine universelle Gewalt, dann ist damit immer die zweite universelle Gewalt automatisch mit im Boot, nämlich die Kirche. Also es waren ziemlich dramatische Zeiten und denen vorausgegangen sind, ist vor allen Dingen ein Konflikt, der den Zeitgenossen schier unlösbar erschienen sein muss, nämlich der Konflikt zwischen Kaiser und Papst. Wenn man sich heute so die Konflikte anguckt, wo man sagt, die sind wirklich, die sind so vielschichtig, da gibt es einfach keine Lösung, so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Also Generation um Generation haben darum gerungen und es gab auch einen Krieg, der sozusagen für die Zeitgenossen richtig fürchterlich war und das war ein Stellvertreterkrieg in Italien und vor allen Dingen in Oberitalien. Der war zwar nicht so durchgehend, so wie wir heute die Kriege kennen, sondern der ist mal aufgeflammt und mal wieder, konnte er wieder beigelegt werden. Aber es war doch über viele Jahrzehnte einfach Krieg.
Mit welchen Hauptprotagonisten haben wir es denn in diesem Grundkonflikt zu tun? Also das gibt ja auch schon so ein bisschen, einen gewissen Eindruck davon, mit welchen Personen wir es heute zu tun haben werden.
Genau. Also man muss sich so vorstellen, dass vor allen Dingen nach dem Tod der Staufer 1250 von Kaiser Friedrich II., da war so ein bisschen Vakuum entstanden in der zweiten universellen Macht, also bei, auf der Seite der Kaiser. Und da haben die Päpste schon gedacht, das ist unsere Stunde und wir können jetzt sozusagen das Verhältnis in unserem Sinne neu regeln. Und das haben sie eben auch ganz stark versucht. Und zwar darüber, bei der Wahl des Königs, also nicht mal bei der Erhebung zum Kaiser, sondern bei der Wahl des Königs haben sie eben eingegriffen, damit da nicht die Falschen gewählt wurden, womöglich die Staufer wieder, die ja als Verfolgergeschlecht der Päpste sozusagen sehr in Verruf gekommen waren. Also das ist sozusagen der Grund des Konfliktes, dass der Kaiser und die kaiserliche und die weltliche Macht haben versucht sozusagen ihr Machtgleichverhältnis neu auszutarieren und zwar im Sinne der Kurie. Und deswegen sind die Protagonisten einmal der Luxemburger Kaiser Heinrich VII., aber auch sein Nachfolger Ludwig der Wittelsbacher, der Zeit seines Lebens in Exkommunikation war und überhaupt, glaube ich, keine glückliche Stunde hatte, wo er sozusagen sich sicher fühlen konnte, seines König und später auch Kaisertums. Und sein Nachfolger und Gegenkönig Karl IV. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine ganze Reihe Päpste, die... Also man muss schon sagen, mit erstaunlicher Verbissenheit diese Dinge verfeucht haben und sozusagen dafür gesorgt haben, dass auf keinen Fall ein Moment entsteht, wo die Kaiser wieder Oberhand haben können.
Diesen Grundkonflikt wollen wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen, bevor wir mehr auch auf die Goldene Bulle zu sprechen kommen. Und dazu gilt es dann erstmal auch ein bisschen zu klären, was sind denn eigentlich so die Grundlagen der königlich-kaiserlichen Herrschaft? Wie funktioniert das eigentlich? Und ein Herr Wenzel, das kam schon dran, mit dem werden wir uns heute auch noch ein bisschen beschäftigen, der hat sein Exemplar der Goldenen Bulle besonders üppig ausgestalten lassen. Und sie beiden hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass eine der Miniaturen in dieser Wenzelsbulle auch die Königsherrschaft besonders bildgewaltig oder besonders anschaulich auch darstellt. Vielleicht ganz kurzer Einschub für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Diese Seite mit der Miniatur aus der Wenzelsbulle findet ihr auch als Link in den Shownotes. Also ihr könnt direkt jetzt da draufgehen und mit uns quasi diese Miniatur anschauen. Und Frau Theissen, vielleicht beschreiben Sie uns einfach mal, was wir da in dieser Miniatur sehen und was das mit Königsherrschaft auch zu tun hat.
Ja, das mache ich natürlich sehr gern. Ich nehme an, Sie sprechen gleich von der ersten Seite der Goldenen Bulle, die ganz besonders prachtvoll ausgestattet worden ist. Wir sehen hier auf der einen Seite Christus als Pantokrator, als Weltenherrscher im Himmel rundherum, die Engel im Hintergrund, wenn man genau schaut, adoriert auch von Engeln. Das ist also der Repräsentant der göttlichen Herrschaft, auf die hier auch angespielt wird. Auf der anderen Seite gegenüber sehen wir eine Initiale, in der so ein eigenartiger blauer Knoten von einem geknoteten Tuch oder so etwas drinnen ist. Das ist tatsächlich ein Emblem gewesen, ein Emblem Wenzels des Vierten, der damit eine grundsätzlich mal gegenseitige Verbindung ausdrücken wollte. Frage ist natürlich dann immer die Verbindung von wem zu was oder von wem zu wem. Das war dann von Thema zu Thema unterschiedlich zu interpretieren. In diesem Fall sicherlich die Verbindung zur göttlichen Sphäre, die Verbindung des Königs als Mittler zwischen Gott und den Menschen sozusagen. Und im unteren Bereich dieser Seite sehen wir schöne Rankenmedaillons und in diesen Rankenmedaillons in der Mitte eine Figur in höfischem Gewand. Das ist sicherlich Wenzel IV., der in einem Buchstaben eingesperrt ist, gefesselt ist in seinem eigenen W wie Wenzel. Wenzel, der für den heiligen Wenzel natürlich steht und der heilige Wenzel, der für Böhmen steht. Das ist der Landespatron Böhmens gewesen, dem Wenzel ja schon auch namentlich nachfolgte. Und Wenzel, der Wenzel IV., schaut hinaus auf eine Gruppe von Mädchen, leicht bekleidet, eine von ihnen gar nicht, also oder nur mit einem kleinen Tüchlein bekleidet, die also an ihre Brust greift, wie so rund wie ein Pfirsich oder Apfel ist und die natürlich an Eva erinnern soll, die paradiesische Eva. Auf der anderen Seite sehen wir dann auch noch Mädchen mit Wascheimern, also die Wasser ausgießen. Das sind die Bademädchen gewesen, die ebenfalls Emblemfiguren dieses Königs waren. Und die Frage ist natürlich, was machen bitte Bademädchen in einem Reichsgrundgesetz? Das verwirrt natürlich die meisten Leute, die heute mit modernem Blick da drauf sehen und die von den Emblemen noch nie etwas gehört haben. Diese Bademädchen kommen in allerlei Handschriften des Königs vor. Und auch an öffentlichen Gebäuden in Prag waren die zu sehen als Embleme dieses Wenzel des Vierten. Sie waren eben für die Reinigung zuständig und wie Petrarca schon schrieb, das Reich müsse gereinigt werden von den Sünden, müsse gereinigt werden, sowohl was jetzt das Menschliche als auch das Göttliche anbelangt, sowohl den Körper als auch die Seele. Also er schreibt das bereits an Karl den Vierten. Und diese Idee der Reinigung, die zieht sich eigentlich durch das ganze Programm durch. Nur ein König, der durch diese Reinigung durchgegangen ist, kann ein guter König sein, kann ein guter Regent sein in Nachfolge des paradiesischen Adam, des ersten eingesetzten Königs auf dieser Welt. Und um das noch einmal zu betonen, wer hier der König auf dieser Welt ist, wird Wenzel im unteren Bereich der Seite verbunden mit einem Rankenstab nach oben hin. Und was sehen wir oben? Oben sehen wir die Krone, die Reichskrone und auch das pschemislidische Oberwappen, das die Luxemburger übernommen haben als ihr Wappen mit dem Adlerflug, mit den goldenen Herzen drin. Ja, das ist also das Luxemburger Zeichen und wir sehen natürlich auch die Wappen des Königs. Das heißt, hier wird ganz klar gemacht, wer ist denn hier der König? Das ist Wenzel IV. Und zwar von Gottes Gnaden als Nachfolger Adams. Was natürlich ganz erstaunlich ist, denn wie wir aus dem Text dieses Kodex wissen, ist der im Jahr 1400 geschrieben worden. Und im Jahr 1400 wurde Wenzel als König eigentlich abgesetzt.
Aber darauf werden wir dann später noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen.
Interessant ist aber ja, was wir sonst noch auf der Seite haben. Also ich muss da als Kunsthistorikerin doch auch mal kurz noch nachfragen. Also wir haben ja noch einen Wappenträger, der so ein bisschen aussieht wie ein wilder Mann. Auf der linken Seite, also auf der Seite, wo auch die Knoteninitiale ist. Und auf der anderen Seite haben wir unten nochmal einen Mann, der so ein bisschen an Merlin erinnert. Unter dem sind auch noch zwei lustige Affen. Vielleicht haben Sie dazu noch irgendwelche spannenden Informationen für uns, was es damit auf sich hat jeweils.
Ja, also der wilde Mann, der wurde von vielen Regenten als Wappenträger tatsächlich verwendet, so wie viele auch Jungfrauen als Wappenträgerinnen hatten. Also der wilde Mann und die Jungfrau sind auch ein Paar, das wir oft finden, wenn es darum geht, die Wappen zu tragen. Der wilde Mann, da gibt's ganz viele Theorien dazu, was da eigentlich anklingen soll. Natürlich ist es im Grunde die Zähmung des Ungezähmten, ja, des wilden Menschen, der sich einer einzigen Kraft unterwirft, und das ist eben der König, dessen Wappen er trägt. Die im Tschechischen heißt dieser wilde Mann auch Waldmann, also der in den Wäldern lebt und dort der Gegenspieler der Waldnymphen ist, die an den Quellen sitzen. Auch hier ließen sich natürlich schöne Geschichten aus dem tschechischen Bereich dazustellen. Das ist dann, liegt im Auge des Betrachters, würde ich meinen, welche dieser Interpretationen man bevorzugt. An und für sich, was wir hier sonst noch sehen, das sind sogenannte Drollerien. Drollerien, das sind so kleine lustige Figürchen, die man ursprünglich aus der französischen Buchmalerei übernommen hat und die bei keinem Buch fehlen durften. Auch hier gibt es einen großen Spielraum an Interpretationsfreiheit, wie man das nun deuten möchte. Oft sind es Symbole für Tugenden und Laster. Also der spielende Bär zum Beispiel als Lasterfigur und solche Dinge, oder der Eber für sexuelle Ausschweifungen und so weiter. Da gibt es so im Physiologus vorgeschriebene Interpretationen, die man da anwenden könnte. Was auffallend ist, sind aber auch diese Vögel, die fast naturgetreu gemalt sind. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Neues, das es damals in der Buchmalerei Böhmens noch nicht gegeben hat. Das sind ganz klare Übernahmen aus der oberitalienischen Buchmalerei. Und das ist schon erstaunlich, denn einer der stärksten Verbündeten Wenzels des Vierten war der Mailänder Gian Galeazzo Visconti. Und für ihn, für Gian Galeazzo, arbeitete ein Buchmaler, der bekannt war für seine Tierstudien, die sehr, sehr naturalistisch wirken. Und die tauchen jetzt nun plötzlich in dieser goldenen Bulle Wenzels des Vierten auf. Da sieht man also auch in der Kunst sozusagen diese Relationen zwischen dem Prager und dem Mailänder Hof sich widerspiegeln. Das ist etwas ganz Besonderes.
Und was wir eben auch sehr schön im Bild haben, ist das Verhältnis zwischen dem weltlichen und dem sakralen Herrscher. Und das ist ja tatsächlich unser Ausgangspunkt gewesen, um diese wunderschöne Seite hier mit euch ein bisschen durchzugehen. Das bildet ja den Grundkonflikt für schon ja andere Probleme im 12. Jahrhundert oder dann auch im 13., aus dem heraus auch immer wieder resultiert, dass wir Gegenpäpste dann haben. Also die Zwei-Schwerter-Lehre ist hier sicherlich noch ein bisschen anzusprechen. Was es damit auf sich hat, kann uns wahrscheinlich Eva ein bisschen erklären.
Genau, die Zwei-Schwerter-Lehre, die war eigentlich ist erstmal eine sehr alte Vorstellung, und eigentlich war die von den Päpsten auch grundgelegt worden. Also die Idee war, dass Christus oder Gott zwei Schwerter auf die Welt gibt, und eins, das geistige Schwert, gibt er an den Papst und das weltliche Schwert gibt er an den Kaiser. Das geistige Schwert war so gedacht, dass es eben die Exkommunikation war, also die Lösung vom Seelenheil oder den Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft als Strafe, eine ganz typische, für alle Religionen typische Exklusionsstrafe. Und das weltliche Schwert war natürlich der Krieg und aber auch die Gerechtigkeit nach innen. So weit, so gut. Also wenn man zwei Schwerter hat, dann bedeutet das natürlich irgendwie auch so eine Waffengleichheit. Man steht sich so gegenüber und ist gleichrangig. Aber auf der anderen Seite hatte man auch die Vorstellung, dass das Geistliche sozusagen prinzipiell über dem Weltlichen stand und auch das Weltliche angeleitet hat im Sinne der ja, also auch so einer, ich würde mal sagen, so einer moralischen Vorrangstellung, also eine Vorrangstellung in Bezug auf die Moral und auf die Theologie und die sakralen und letzten Dinge. Und daraus haben die Päpste abgeleitet, dass die Geistlichen es in der Regel besser wissen als die Weltlichen und deswegen sozusagen die weltliche Herrschaft eben anleiten sollten tatsächlich. Das war ein großer, wichtiger Gedanke. Und daraus haben sie sozusagen nach dem Sturz der Staufer, das haben ja die Päpste ins Werk gesetzt, waren sie doch der Meinung, jetzt beginnt was Neues und wir sollten diese Leitungsfunktion wirklich übernehmen.
Aus der gerade behandelten Seite der Handschrift wird ja auch deutlich, dass wir diese moderne Trennung zwischen Staat und Kirche oder zwischen weltlicher und geistlicher Sphäre hier im Spätmittelalter auch noch nicht haben, sondern dass ja auch der König beziehungsweise der Kaiser von Gottes Gnadentum herrscht. Also ja, letztendlich ja auch, kann man sagen, dass er ein Vertreter Gottes auf Erden ist? Oder wie muss man sich dieses Gottes Gnadentum vielleicht vorstellen, dass wir da noch ein bisschen darauf eingehen, wie diese beiden Sphären miteinander verbunden sind?
Genau, also die Könige und Kaiser haben schon gedacht, dass sie sozusagen von Gott mit ihrer Gewalt bedacht worden sind. Also das Schwert kommt direkt aus der himmlischen Sphäre und das war sozusagen ihre wichtigste Legitimierung. Aber dann hat doch die Kurie gedacht, es könnte auch ein bisschen anders sein, nämlich dass Christus oder Gott die Schwerter beide an Petrus gegeben hat. Und Petrus, der erste der Päpste, sozusagen das Urbild der Päpste, sie dann an die weltliche Gewalt weitergegeben hat. Das war sozusagen die päpstliche Auslegung der Zwei-Schwerter-Lehre. Und dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Denn wer von wem man die Gewalt hat, der hat natürlich sozusagen das Sagen und den letzten, ich sage jetzt mal ja sozusagen, der kann den Ausschlag geben, der kann einem das natürlich auch wieder wegnehmen. Ne? Und das haben die auch versucht. Aber was du gesagt hast, ist was mich wirklich fasziniert, nämlich genau dieses Durchdenken von, wie verhält sich eigentlich die weltliche Gewalt zur geistlichen Gewalt? Wie funktioniert das eigentlich? Wie weit kann die gehen? Wer hat welche Zuständigkeiten? Was ist eigentlich die geistliche Seite an einem Konflikt oder an einem Amt? Und was ist eigentlich die weltliche Seite? Das ist ganz schön komplex. Und alle diese Kämpfe, also auch der Investiturstreit, die haben eigentlich dazu geführt, dass man, und nicht nur die Oberschichten, sondern viele in den Kämpfen beteiligten Kräfte begonnen haben, das zu durchdenken. Und dann fängt so ein Prozess an, dass sozusagen das wichtig wird und dass man hat eine Meinung dazu hat und dass sich da dieses, ja, so eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft und der Kräfte und der Wirkmächte und Zuständigkeiten sich entwickelt. Und dafür ist das 14. Jahrhundert ganz groß. Denn das möchte ich schon, auch Maria, das passt gut zu dem, was du gesagt hast. Also das ist ja das absolute Katastrophenjahrhundert gewesen, ne? Also nicht nur die Pest, sondern auch Erdbeben und Heuschrecken, Einbrüche und wer weiß was alles. Und dieser Krieg in Italien, dieser Stellvertreterkrieg. Aber trotzdem ist das die absolute Hochzeit. Wir haben unglaublich viele wunderschöne Philosophien von Dante, von Petrarca, von allen möglichen italienischen, vor allem italienischen Juristen und Philosophen und Theologen. Und dann also die schönste Kunst, die man sich vorstellen kann, also wirklich fast überirdisch schöne Kunst, die vor allen Dingen in Italien entwickelt worden ist, das alles findet gleichzeitig statt. Und genauso auch mit der Entdeckung der Volkssprache, also des Italienischen und der Poetik, die darin liegt. Also das ist ein Jahrhundert, was in jeder Hinsicht sozusagen sich entfaltet und Türen aufmacht, die vorher nicht auf waren.
Nichtsdestotrotz mit der Zwei-Schwerter-Lehre und wer gibt welche Gewalt an wen etc., das klingt ja alles noch, sag mal, sehr abstrakt und theoretisch, aber Kaiser und Papst hatten ja durchaus auch sehr reale Reibungspunkte, wenn man das so nennen mag, nämlich in Rom selbst und daraus resultiert ja auch so ein gewisser Maßen, warum der Papst womöglich einen Kaiserkandidaten prüfen wollte. Führ uns da gerne mal durch.
Der absolute Knotenpunkt oder auch das Kern des Konflikts lag in Rom. Und zwar in Rom ist ja natürlich der Papst, hatte das Gefühl, er ist der Nachfolger von den Kaisern. Aber natürlich war schon allein die Titulatur des Königs und Kaisers Rex Romanorum oder Imperator Romanorum hat schon bedeutet, dass er der Kaiser der Römer war. Und das war auch unendlich wichtig, denn dann hatte er das Kaiserrecht, dann war das Kaiserrecht sozusagen auch sein Recht. Und schon seit den frühesten Päpsten war eben die Idee geboren worden, dass der Papst den König zum Kaiser salbt, damit er der Schutzherr der geistlichen Macht in Rom ist. Und wie das so ist mit den Schutzherren, wer ist da eigentlich wem oben, also wer hat sozusagen die Kontrolle über wen, hat die Kurie dann gesagt, na, wir wollen schon wissen, wie und wer unser Schutzherr ist. Und wir wollen auch unserem Schutzherrn sagen können, was er tun soll und was er nicht tun soll. Und das wiederum ist natürlich ein Überordnungsverhältnis. Und für dieses Amt des Schutzherrn in Rom und im Kirchenstaat sollte eben der Kaiser dem Papst einen Eid leisten. Und dazu muss man wissen, dass dieser Eid, also dass eigentlich beide höchsten Gewalten gar keine Eide leisten durften. Denn wenn man sich einen Eid leistet, dann bindet man sich ja und man ist keine souveräne Gewalt mehr. Und deswegen haben schon seit dem Investiturstreit haben die Päpste gesagt, oh, ein Eid leisten, nö, och, machen wir eigentlich nicht mehr. Aber da die Könige zum Kaiser geweiht und gesalbt werden wollten, konnten die Päpste weiterhin diesen Eid erzwingen. Und dieser Eid, der wurde sozusagen zu dem Ansatzpunkt für die Unterordnung der kaiserlichen Gewalt unter die weltliche Gewalt, weil eben die Päpste gesagt haben, du beeidest nicht nur, dass du mein Schutzherr bist, sondern du beeidest mir auch noch, was du alles nicht tun sollst, vor allen Dingen. Und dann so ein paar Sachen, die du auch tun sollst. Und da kommt natürlich dann so eine Weisungsgewalt gegenüber dem Kaisertum, was die auf keinen Fall wollten. Aber die Päpste haben gesagt, ohne Eid keine Weihe. Gut, dann haben sie die Eide geleistet und nachher gebrochen. Und das war natürlich kein gutes Modell, das kann man sich gut vorstellen. Solange sie sich massiv mit Gewalt durchsetzen können, mag das noch funktioniert haben. Aber als das nicht mehr ging, fing eben sozusagen es war sozusagen ein struktureller Konflikt und der war dann nicht mehr zu vermeiden.
In diesem strukturellen Konflikt ist ja Kaiser Heinrich VII., der am Anfang schon genannt wurde, so ein ganz wichtiger Player, der es ja auch schafft, dieses Verhältnis zwischen Kirche und weltlicher Herrschaft massiv zu stören.
Genau, Heinrich VII. Ist ein ganz interessanter Kaiser. Der ist ja ein kleiner Graf gewesen, als sie ihn zum Wählen. Aber er war der erste einheitlich gewählte König seit Friedrich II. Also die erste wirklich unbestrittene einheitliche Wahl, oder seit Rudolf I. jedenfalls. Er hat gedacht, er muss sozusagen dieses Verhältnis jetzt wieder zurückrücken. Am Anfang hatte er ein sehr gutes Verhältnis zu den Päpsten. Die waren ja in Avignon gar nicht mehr in Rom, sondern in Avignon, sehr nah am französischen König, was die anderen auch die anderen Mächte mit Sorge betrachtet haben. Bricht ja auch noch der hundertjährige Krieg aus, auch mitten in diesem verrückten Jahrhundert. Und also die Nähe sozusagen zum französischen König war ein wichtiger Faktor der Päpste. Und die Luxemburger waren aber den französischen Königen sehr nah. Also die waren sozusagen auch schon gleich bei der Wahl, waren die so ein Kompromissvorschlag eigentlich. Aber als er so langsam sieht, was da alles so damit zusammenhängt und vor allen Dingen, als er die Eide leisten muss gegenüber dem Papst, da wacht er doch auf, denn er muss dem Papst den Eid leisten, ich werde dir gehorsam sein. Das macht er auch erst noch, aber dann sagt er schon, ich werde dir nur gehorsam sein, soweit die Jura Imperii, die Rechte des Reiches, das eigentlich zulassen. Und da hat der Papst gesagt, also für Einschränkungen sind wir hier aber gar nicht zu haben. Also das geht ja gar nicht, ne? Du hast das einmal geleistet, du musst das also auch beim nächsten Mal richtig leisten. Und da sieht man schon, wie, das ist genau der Punkt, an dem der Konflikt aufbricht, ne? Also in dem Moment, wo der Wille des Papstes die Rechte des Reiches beeinträchtigt, zum Beispiel in Rom, da wird es eben gefährlich. Dann, wie gesagt, also er verfolgt auch diese Linie, die schon vorher viele gemacht haben. Er leistet erst die Eide und protestiert hinterher. Aber dann geht er doch weiter und protestiert nicht nur, sondern er macht das, was er in den Eiden versprochen hat, nicht zu tun. Er verfolgt den Lehnsmann des Papstes, den König von Sizilien, Robert von Neapel, ein Verwandter des römischen Königs. Den beginnt er zu verfolgen und durch sein Gericht, sein universales Kaisergericht zu verurteilen. Und da ist es wirklich vorbei in der Kurie. Und die Kurie, dann beginnt sozusagen das große Armdrücken. Der Kaiser macht ein Kaisergericht, verurteilt Robert von Neapel zum Tode. Und der Papst setzt einen Donnerschlag dagegen. Er sagt nämlich, ich kann nicht nur den Kaiser exkommunizieren, was ich hiermit sozusagen tue. Oder begonnen, er hat den Prozess angeleiert, Heinrich VII. Ist dann zu früh gestorben. Sondern er sagt, ich kann auch die Gesetze des Kaisers rückgängig machen. Und da kann man sich so schon vorstellen, also wenn man sich ja heute so eine Situation vorstellt, also das Parlament erlässt ein Gesetz und eine Macht von außen sagt, nee Leute, also schön und gut, aber das Gesetz, nee, das erkennen wir nicht an. Dann ist natürlich der politische Raum des Reiches ist zerstört. Und das konnte Heinrich der Siebte und auch nach ihm Ludwig der Bayer eigentlich nicht akzeptieren. Es war ein richtig, richtig schwerer Konflikt und an sich wäre das Reich auch daran zerbrochen. Oder es hätte zerbrechen können.
Wir haben das jetzt so ein bisschen auf die Protagonisten zugespitzt, aber dennoch die kurze Nachfrage noch. Du hattest angesprochen, es ist ein strukturelles Problem, ein struktureller Konflikt. Also egal, wer jetzt beteiligt gewesen wäre, an irgendeinem Punkt wäre es eigentlich zu diesem Bruch gekommen, oder?
Ja, also jeder König, der lange genug hat regiert hat, ist an diesen Punkt gekommen, wo es dann einfach nicht weiterging. Ne? Und dazu muss man wissen, dass die Kurie seit Bonifaz dem 8., der war so um 1300, da hat die begonnen, also ihr müsst euch vorstellen, dass im Reich beginnt man sozusagen die Macht in der Region zu verankern. Das nennen wir Territorialisierung. Ne? Also jeder hat sozusagen dann eine Residenzstadt und Burgen diese Verankerung von Macht im Raum, die wird plötzlich viel wichtiger. Und die Kurie selbst ist gar nicht in ihrem Raum, sondern die ist schon vertrieben aus Italien und sitzt da in Avignon auf dem Stein, ne, mehr oder weniger. Den hat sie sich sehr schön ausgebaut, aber trotzdem. Und auch die ganzen Einkünfte und so weiter, das ist alles sehr, sehr schwierig in Avignon. Und die sehen natürlich, wenn wir überleben wollen, brauchen wir weltliche Macht, wir brauchen auch so ein Territorium. Ne? Und dieses Territorium, da darf uns auch keiner reinreden, denn wenn uns da einer reinredet, dann kann uns jemand zwingen und wir sind ja die oberste Gewalt. Und dann beginnt Bonifaz, der Achte, der sowieso ein Wahnsinnstyp gewesen sein muss. Der hat ja lebensgroße Statuen von sich überall in Italien aufgestellt und so. Also an mangelndes Selbstbewusstsein, da war er jetzt nicht eingegangen sozusagen. Also und der hat dann eben gesagt, wir haben die weltliche, ich habe nicht nur die geistliche Macht, sondern auch die weltliche Macht in Rom und im Kirchenstaat mindestens. Ne? Und da war eben die Frage sozusagen, wie verhält sich das dann zum weltlichen Anspruch, König der Römer zu sein? Also so das. Es ist so ein Verdichtungsprozess, ne? So ein bisschen das, was wir heute auch sehen. Die Rechte werden verdichtet, benannt, vielleicht sogar niedergeschrieben und in dem Moment sind sie nicht mehr miteinander zu vereinen.
Heinrich der Siebte ist hier sozusagen derjenige, der das Fass zum Überlaufen bringt, könnte man vielleicht formulieren. Und logischerweise braucht es dann, um den Konflikt irgendwie aufzulösen, einen ganz anderen Charakter. Und da tritt ja Karl der Vierte, sein Nachfolger, auf den Plan, der ganz anders damit umgeht und der durchaus ja gewillt ist, auf sehr kluge und diplomatische Weise hier einen neuen Weg zu beschreiten und anders wieder auf die Kurie zuzugehen.
Genau, das ist nämlich auch sehr spannend, weil es geht auch darum, was weiß man eigentlich vom anderen. Das ist für heute vielleicht auch interessant sozusagen. Wie kann man auf Konflikte gucken? Wie kann man eigentlich die andere, wie viel weiß man eigentlich von dem Gegner sozusagen? Und dazwischen war ja noch Ludwig der Wittelsbacher, der konnte gar nicht lesen und schreiben. Und jetzt muss man sich so vorstellen, dass der also diese ganzen Papstbullen und das Kirchenrecht hatte und das gar nicht verstanden hat. Die haben nämlich, also diese ganze Art und Weise, wie die Kurie funktioniert hat, die war dem eigentlich ein ziemliches Rätsel und ich glaube, habe auch irgendwie so den Eindruck, vielleicht hat sie ihn auch nur so mäßig interessiert. Und auch die ganzen anderen Reichsfürsten, die Weltlichen, konnten ja auch nicht lesen und schreiben. Und wenn denen dann die Papstbullen und das Kirchenrecht unter die Nase gehalten wurde, dann haben die so ein bisschen gesagt, so what? Ne? Aber sie haben trotzdem dann schließlich angefangen zu sagen, okay, wir müssen doch nochmal sagen, was sind eigentlich die Rechte des Reichs, wie können wir die Schrift oder wenigstens so formulieren, dass sie sozusagen verschriftlicht werden können. Und also wie gesagt, Ludwig der Bayer war sozusagen ein Ritter und wollte auch dieses andere Prinzip gegen die Kurien sozusagen Anschlag bringen. Aber Karl der Vierte, der war ja am französischen Königshof erzogen worden, der konnte lesen und schreiben, kannte den Papst persönlich, der dann Clemens der Sechste, das war sein Lehrer, der hat genau verstanden, was da los war. Und auch über seinen Vater Johann waren die von allen, in allen Dingen, die an der Kurie passierten, sehr gut informiert. Und sie wussten, wo da die roten Linien sind. Und man muss aber auch wissen, dass eben diese harten Kämpfer, also der war Ludwig, sein Vorgänger, der war seit seiner Regentschaft eben von einem Bann stolperte der in den nächsten, bis sein ganzes Geschlecht verdammt war und die Enkel und die Urenkel und wer weiß was alles. Also dramatische Bannflüche wurden über das Reich ergossen, die eben Ludwig den Bayern und die ganzen Wittelsbacher betrafen. Und da haben die Luxemburger gesehen, so kann das einfach nicht weitergehen. Also so wird es keine Lösung geben können. Und deswegen hat Karl der Vierte sozusagen da einen anderen Weg auch wählen müssen. Aber man muss sich auch mal vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, im Reich das Reich hat sich gerade, geht da Ludwig den Bayern gegen die Kurie verbündet, ne, und hat gesagt, okay, wir stehen 1338, wir stehen hinter uns, wir verbünden uns gegen die Kurie. Und da kommt so jemand an wie Karl der Vierte und ist der Spaltpilz, ne. Also der wird dann durch seinen Onkel und seinen Vater, das waren beides Königswähler, und durch einen Erzbischof von Mainz, der nur für ihn auf das Erzbistumssitz gesetzt wurde, und den Vorgänger hat man exkommuniziert. Durch diese drei ehrenwerten, völlig unabhängigen Gewalten wird der gute Mann zum König gewählt, gegen den amtierenden Ludwig den Bayern. Also wenn das heute passieren würde, kann man sich ungefähr vorstellen, was da los wäre, ne? Sozusagen, also dieses andere Prinzip, das war unendlich problematisch in dem Moment, als er gewählt wird. Und dann, im selben Jahr, bricht der Hundertjährige Krieg aus. Er zieht an der Seite des französischen Königs gegen den englischen König, der Verbündete von Ludwig dem Bayern war. Und er verliert. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig, richtig schwer. Das heißt also, er war eigentlich auch nicht würdig, König zu sein. Und der französische König flieht auch. Und beide fliehen auch noch vom Schlachtfeld, während der Vater schon völlig erblindet auch in den Kampf geht und im Kampf stirbt. Also ich würde mal sagen, ja, ein anderes Prinzip, ein schlaues Prinzip, aber also das war schon hochproblematisch.
Da können wir auf eine ganz, ganz alte Folge von uns kurz verweisen, weil wir auch schon mal über den Hundertjährigen Krieg und den Schwarzen Prinzen geredet haben, der ja dann auch in der Schlacht von Crécy mehr oder weniger auf diesen Johann von Böhmen, den Erblindeten, trifft. Also falls euch das noch genauer interessiert, könnt ihr da gerne nochmal nachhören. Und wir haben jetzt gehört, eine sehr schwierige Ausgangslage, allein schon was das Trennen der weltlichen und der geistlichen Sphäre angeht, aber die weltliche Sphäre ist auch so ein bisschen ins Trubeln geraten, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz kommen wir doch jetzt mal auf die goldene Bulle zu sprechen. Wir haben gesehen, da gibt es so was ganz Grundlegendes zu klären. Und was ist jetzt die Idee von Karl dem Vierten damit umzugehen? Wie löst er diesen Knoten auf?
Das ist ganz spannend und ist noch nicht mal er selber, sondern wahrscheinlich sogar sein Vater und sein Onkel, also so die ganze Familie, in der diese Lösung sozusagen ausgehandelt wird. Und die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Sie sagen nämlich, während Ludwig der Bayer gesagt hat, die Gesetze der Päpste, das interessiert mich nicht, ich halte mich nicht daran. Die sind zerstörerisch für das Reich. Akzeptiert Karl IV. Das und sagt, und auch seine und Johann und Balduin, und sie entwerfen sozusagen ein Kaisertum, was in Einklang mit dem Kirchenrecht und den Dekreten der Päpste funktionieren kann. Und da ist die wichtigste Komponente der Verzicht. Also gleich am Anfang verzichtet Karl IV. Noch, bevor er gewählt wird, muss er auch und tut er auch, verzichtet er auf die Rechte in Rom und auf jegliche Ausübung weltlicher Gewalt in Rom und im Kirchenstaat. Und das ist unendlich schlau, zumal er sich als Erster und Einziger wirklich dran hält. Denn man muss sich vorstellen, dass er praktisch das Reich geografisch dem Einfluss des Päpste entzieht. Ja, wenn er nicht mehr als Kaiser in Rom auftritt, also mit Weisungsgewalt und Durchsetzungsgewalt auftritt, dann braucht der Papst natürlich auch die Schutzgewalt nicht mehr zu prüfen. Und dann fallen diese bösen Eingriffsrechte in die Königswahl eben weg. Also der Papst kann dann nicht mehr argumentieren, ich muss auf die Person des römisch-deutschen Königs Einfluss nehmen, weil der wird ja später meine Schutzgewalt. Diese Argumentationskette wird dadurch durchbrochen und die Einflussräume werden genauer bestimmt. Also Karl IV. Sagt, ich werde mich in Rom nicht mehr einmischen, und nach ihm hat das auch nie wieder einer getan. Also das ganze Kaisertum kriegt sozusagen einen anderen Zuschnitt. Ne? Es wird beschränkt, aber er sagt, und das sind seine Juristen, also die Juristen Luitpold von Bebenburg und Balduins und so weiter, die haben rausgefunden, was er machen kann, ist, er kann wenn er gefragt wird, dann kann er zum Beispiel Kinder legitimieren, er kann Pfalzgrafen erheben und alle diese Dinge, die keinem wehtun und die nur sozusagen auch in Italien sozusagen für die verschiedenen Akteure und Protagonisten Vorteile haben, das kann er tun. Das sind die Reservatrechte, die kann er eben ausüben und damit so etwas von noch universeller Gewalt kann er sozusagen zeigen. Aber das ist freiwillig und er soll auch, sagt Luitpold, damit vorsichtig vorgehen. Und das Interessante dabei ist, dadurch ändert sich das ganze Kaiserbild. Er ist nicht mehr Monarcha Mundi, der für Ordnung sorgen soll, sondern er ist eher der Mediator, der angerufen wird. Und genauso tritt er auch auf. Ne? Also das hat ganz große Folgen. Das im Zentrum steht der Verzicht, aber im Grunde genommen kommt daher eine ganz neue Rolle des Kaisers. Und das ist auch unterfüttert, denn, und das finde ich auch total spannend, in Italien, Süditalien, in Sizilien, in dem Konflikt zwischen den alten Stauferansprüchen und dem Papst, haben die Juristen die Idee gewonnen, Herrscher ist eigentlich derjenige, der auch anerkannt wird im Land. Also man herrscht nur über ein Gebiet, wo die Einwohner denjenigen auch als Herrscher anerkennen. Und das wird zur juristischen Grundlage für, ist übrigens, finde ich, auch relevant für, über die eigene Zeit hinaus. Und das ist eben die Grundlage dafür, das greift dann Johannes der 22. als Papst auf, als Forderung, und Karl stimmt dem zu. Auch dieser Forderung stimmt dazu, so dass er sagt, ich bin Kaiser über die Gebiete, die mich anerkennen. In Oberitalien, in Burgund und Böhmen und so weiter. Das ist meine Form von universeller Gewalt. Und da sieht man sehr schön, dass es ein Entzerrungsprozess ist. Diese diffusen, übergeordneten Rechte, die sich auf absolut alles beziehen können, die werden im Raum verortet und damit wird eine neue friedliche Ordnung ermöglicht.
Nun prüft oder setzt, wie auch immer man das fassen möchte, der Papst nicht mehr den Kaiser ein und es geht darum, dass Herrschaft anerkannt werden muss. Wer setzt oder anerkennt denn jetzt den Kaiser ein? Also es braucht ja doch ein neues Organ dafür.
Genau, also das war ja schon vorher so, die Kurfürsten oder die Fürsten des Reichs haben den König gewählt, den römisch-deutschen König, der zum Kaiser erhoben werden soll. Das war vorher eigentlich auch schon so. Nur war nicht so ganz klar, welche Fürsten da eigentlich gemeint sind. Ganz klar waren es immer die drei Kurfürsten beim Rhein, also die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln. Aber die unterstanden ja auch noch dem Papst. Das war eben die besondere Schwierigkeit im Reich. Aber diese Kurfürsten, also die später sieben Kurfürsten, in dem großen Kampf einigen sich darauf, dass ihre Wahl das allein legitimierende Vorbild ist eben für die Königswahl. Und das können sie in diesem langen Prozess eben auch durchsetzen, dass sie die einzigen sind, die zur Übergabe der Gewalt eigentlich legitimieren. Und da hatte ja früher der Papst eingegrätscht mit der Approbation. Er hat gesagt, gut, ihr könnt ihn wählen, aber schlau wie die Päpste sind, haben sie gesagt, im Grunde ist eure Wahlgewalt auch von den Päpsten, das habt ihr alles von mir, kommt alles von Christus und Petrus und so weiter. Ich habe euch die Gewalt gegeben und deswegen kann ich sie euch auch wieder nehmen. Und deswegen ist sie auch noch vorläufig. Ich muss den ihr wählt, noch überprüfen. Und dieses Prüfrecht, das wird sozusagen in den Hintergrund gerückt, wieder der Kaiserkrönung sozusagen zugeordnet. Und dadurch gewinnt die Wahl, wird die Wahl der Kurfürsten zu dem politischen Raum. Sie können jetzt, also Luhmann würde sagen, Ausschluss von nichtberechtigten Kräften. Sie können jetzt sozusagen die eigene Entscheidung fällen, ohne dass da jemand zwischengrätscht.
An dem ganzen Prozess sieht man sehr schön, wie wichtig es ist, die richtigen Juristen um sich zu haben. Und bei der Goldenen Bulle ja noch viel mehr, denn, das haben wir ganz am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, es handelt sich ja um einen Gesetzestext. Also um das Niederschreiben letztendlich von den Ergebnissen aus diesen ganzen Umwälzungen. Aber wie funktioniert das denn eigentlich? Also Karl der Vierte ist, wie gesagt, derjenige, der hier wirklich sozusagen den Schluss markiert des Konflikts, in dem eben auf ihn dann die Goldene Bulle doch irgendwie zurückzuführen ist. Aber er setzt sich kaum hin oder auch nicht mit seinen Anwälten und schreibt jetzt einfach die Goldene Bulle. Wie funktioniert das denn eigentlich?
Ja, das waren natürlich ganz harte Aushandlungsprozesse, muss man schon sagen. Also er braucht dafür die Kaiserkrönung, denn sonst hat er nicht die Autorität, so etwas zu machen. Und das war ja schon ein Abenteuer ohne Ende, als er dieser Zug nach Italien, dass er das überhaupt geschafft hat, ohne mit dem Papst in Konflikt zu geraten. Und dann ruft er zu einem Hoftag ein nach Nürnberg. Und das hat man früher gar nicht so gesehen. Man hat gedacht, das sind einfach nur relativ schlichte Privilegien. Aber im Grunde genommen hat die Goldene Bulle eine Vision. Und die Vision ist die Vision von Kurfürsten, die nur auf den Kaiser ausgerichtet sind und nicht Diener beider Herren sind, also dem Papst dienen und dem Kaiser, sondern die sozusagen sich für das Reich verantwortlich fühlen. Das klingt ja super, fanden hinterher auch alle, aber die Realität sah ganz anders aus. In der Realität war nämlich der Erzbischof von Mainz und der Köln viel, viel mächtiger als alle anderen. Und die hatten überhaupt keine Lust, ihre Macht abzugeben, diese neue Vision von funktional gleichrangigen Kurfürsten, die sozusagen als Gremium funktionieren können. Und deswegen beruft er alle feierlich nach Nürnberg ein und alle sind auch schon da und fangen an, sich die Privilegien sich beim Kaiser zu holen. Nur die beiden Kurfürsten von, also eigentlich erst alle drei sogar, aber der Mainzer kommt dann so langsam dann doch schon ein bisschen eher an, aber die anderen beiden, Trier und Köln, die trödeln 3 Wochen am Rhein rum und kommen nicht. Und die kommen überhaupt erst, als sie sehen, dass der Hoftag durch ihre Abwesenheit nicht zu verhindern ist. Ne? Und Kalifit ist ja, war raffiniert, seine Gegner haben ihn sehr gefürchtet und ich würde mal sagen, zu Recht, denn er hat angefangen, die Städte zu privilegieren gegen die Erzbischöfe von Köln und Trier. Ne? Und da wussten die, wenn die jetzt nicht kommen und ihr Gewicht in die Waagschale werfen, dann kann das sein, dass die freiheitsliebenden Städte hinterher mit Privilegien gegenüber ihren Stadtherren auftauchen, was denen gar nicht recht sein konnte. Und auf die Art und Weise hat er eine Dynamik entfacht, die sie dazu gebracht hat, kurz vor Weihnachten doch noch in Nürnberg einzutreffen. Und dann hatte er sozusagen die wichtigsten Player beisammen und hat mit denen zusammen sozusagen mit unendlich vielen Ausgleichsbemühungen, davon ist die ganze Goldene Bulle durchzogen, ein politisches Gremium gebildet, innerhalb dessen politische Entscheidungen für das Reich fallen konnten. Und deswegen müssen die auch, also beim Sitzen, beim Stehen, beim Gehen, in Sessionen, bei den Gottesdiensten, überall wird geregelt, wer sich wie zu wem verhalten soll, damit dieses Gefüge nicht zerbricht. Das ist die Vision der Goldenen Bulle. Und später haben das andere aufgegriffen, in der frühen Neuzeit haben die es immer wieder gelesen, diese Idee, wir werden wie Brüder, sagen sie später im Kurverein. Also die Idee war sehr erfolgreich.
Du hast mit Vision, glaube ich, schon einen ganz guten Punkt angesprochen. Auch da vielleicht noch ein kurzer Rückgriff. Also wir haben gesagt, es ist so das erste Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches. Wie hat man das denn vorher geregelt? Also war das alles so mündliche Überlieferung oder wie fand das statt?
Genau, das war mündliche Überlieferung oder Reichssprüche, haben die Fürsten auch gefällt. Aber man muss sich vorstellen, die Kurie hat sehr differenziertes lateinisches Recht dagegen gesetzt und haben auch wieder diese Dinge vorgezeigt. Und die Königsgeschlechter haben ja gewechselt und die wussten gar nicht zum Teil, was ihre Vorfahren da eigentlich so ganz genau gemacht haben, sodass die Kurie durch die Zentrumsbildung in Rom und dann später an Avignon und durch dieses geschriebene Recht sehr weit im Vorteil war. Da kam dieses ungeschriebene Recht, das kam da gar nicht gegen an. Ja, und da ist eben so ein wichtiger Prozess in Gang gekommen, der gesagt hat, okay, wir brauchen erstens auch Juristen, was du auch gesagt hast, Katharina, ohne Jurist geht wohl gar nichts. Und die haben sie sich geholt, schon Heinrich der Siebte hat sich gute italienische Juristen geholt, die seine Dinge verteidigen konnten. Aber sie haben auch angefangen, die Jura Imperii, die Rechte des Reiches, aufzuschreiben. Und da ist eben das Renser Weistum zu nennen, das war der erste wichtige Schritt unter Ludwig dem Wittelsbacher. Aber das war sozusagen noch ohne Abstimmung mit dem direkten Konkurrenten der Kurie, sodass das noch keine Lösungsbasis war.
Und wie erfolgreich das Ganze war, sieht man dann ja doch auch an der Langlebigkeit. Also die Goldene Bulle, wie lange galt die dann am Ende?
Ja, die galt sehr, sehr lange, nämlich bis 1806. Also das muss unser Grundgesetz erstmal hinkriegen. Heute, dieses Jahr haben wir 75 Jahre, schon mal ein echter Schritt oder so, aber 450 Jahre ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Und das Interessante ist, dass es eigentlich gar nicht alleine steht, sondern in Rom und im Kirchenstaat wurde auch ein Grundgesetz, die Constitutionis Egidianae, ein Jahr später, nämlich 1357, erstellt. Und da sieht man, wie wichtig das war. Denn indem sich der Kaiser aus dem Kirchenstaat zurückzieht, hat die Kurie die volle Gewalt für den Kirchenstaat auch ein Grundgesetz zu entwerfen. Und das macht sie auch. Und dieses Grundgesetz ist genauso lange gültig bis 1816, also noch ein paar Jahre länger sozusagen, aber im Prinzip wie eben die Goldene Bulle im Reich. Und daran kann man erkennen, was für eine grundlegende Neuordnung mit der Goldene Bulle eigentlich verbunden war. Und da waren die so stolz drauf, weiß nicht, Maria, ob du mir zustimmst, aber das ist eins der wichtigsten Argumente nachher war für Wenzel, die Goldene Bulle, dass man auf die Luxemburger auf keinen Fall verzichten kann.
Ja, da stimme ich dir voll zu, natürlich. Ja, wenn man bedenkt, dass unter Wenzel ja schon die Goldene Bulle quasi ein Qualitätssiegel war und er sich genau darauf beruft, nicht? Die Goldene Bulle, sagt er, und jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. denn Goldene Bulle eigentlich war ja, das gab es ja öfter, ne? Wenn der Kaiser eine Urkunde mit seinem goldenen Siegel einfach versah, dann war das eine Goldene Bulle. Aber die Goldene Bulle, das war genau dieses Gesetzeswerk. Das war fast wie ein Trademark, würde ich sagen, schon verwendet. Und auch in den ersten Worten zu Wenzels Goldener Bulle wird in goldenen Lettern von der Goldenen Bulle geschrieben. Ja. Also ja, da war man sehr stolz drauf und das war auch sehr wichtig.
Um noch auf den Umfang zu sprechen zu kommen, und das können wir an der Goldenen Bulle von König Wenzel sehr schön sehen. Wir müssen uns das ein bisschen anders vorstellen als zum Beispiel die Magna Carta. Das ist eben nicht eine einzige Seite sozusagen auf Pergament zusammengerollt, mit Siegel versehen, sondern das ist durchaus ja ein umfangreicheres Werk. Und im Fall von Wenzel ist es dann auch in Buchform ja vorhanden. Ist in diesem Kodex denn tatsächlich in Anführungszeichen nur der Text aus dieser Goldenen Bulle vorzufinden oder finden wir da, abgesehen von den tollen Malereien, auch noch andere Texte vielleicht drin?
Ja, die Goldene Bulle König Wenzels des Vierten ist natürlich einerseits eine Kopie dieses umfangreichen Urkundenwerks, das schon von vornherein so umfangreich war, dass es eigentlich in Buchform ausgegeben werden musste. Das hat alles gar nicht auf ein Pergamentblatt draufgepasst. Plus einen Brief an Kaiser Karl IV. Von einem Juristen verfasst, der sich B.D.A. nennt. Das können wir leider nicht auflösen, das Kürzel, der eben davon schreibt, dass Wenzel, der geeignete Nachfolger und der rechte Nachfolger Karls des Vierten, sei auf dem Thron des römisch-deutschen Königs, plus zum Schluss noch eine Liste der Städte der Toskana, aus der hervorgeht, welche Städte dem König wohlgesonnen sind und welche feindlich sind, also welche zu vermeiden sind, wenn man mit dem königlichen Tross daran vorbeizieht. Und dieser Teil, dieser letzte Teil, der dürfte schon etwas vor 1400 entstanden sein. Wenzel hat immer wieder mal überlegt, nach Rom zu ziehen, um sich dort vom Papst krönen zu lassen, und hat das aber auch immer wieder aufgeschoben aus diversen Gründen. Es war natürlich unglaublich gefährlich, da nach Rom zu ziehen, und es war unglaublich teuer und so weiter. Also das Ganze ist sehr lange nicht zustande gekommen und wurde erst dann wieder so richtig spruchreif, als er im Jahr 1400, im August 1400, als König abgesetzt wurde.
Das hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, dass diese Goldene Bulle womöglich auch mit dieser Absetzung in einer gewissen Verbindung steht. Aber kurz zu Wenzel nochmal selbst. Vielleicht können Sie uns mal berichten, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Er scheint ja in irgendeiner Nachfolge auch zu Karl dem IV. Gestanden zu haben. War er ein Sohn etc.? Also führen Sie uns da mal gerne ein bisschen durch die Biografie.
Ja, sehr gern. Also Wenzel der IV. War ein Sohn Karls des Vierten. Er war schon der zweite Wenzel, der ihm geboren wurde. Karl der Vierte hatte bereits einen Sohn, den er Wenzel taufen ließ. Da sieht man auch, wie wichtig ihm dieser Name Wenzel für das Königreich Böhmen war. Dieser kleine Wenzel ist aber schon früh verstorben. Er war nur 1 oder 2 Jahre alt, dann ist er verstorben. Und dann kam ihm der nächste Sohn, der auch wieder Wenzel getauft wurde. Und für die Geburt dieses Kindes hatte seine hochschwangere Frau Anna von Schweidnitz nach Nürnberg bringen lassen, in die Reichsstadt Nürnberg, damit sie dort das Kind des Kaisers zur Welt bringt. Und es war ein Sohn, wunderbar. Dieser Sohn wurde dann der jubelnden Menge präsentiert, und zwar gemeinsam mit den Reichsinsignien. Und da sehen wir auch schon eben diesen Plan des Vaters für die Zukunft seines Sohnes. Und so ging das dann auch weiter. So, Karl hat dafür gesorgt, dass Wenzel wirklich eine sehr, sehr gute Bildung erhielt. Wenzel konnte mehrere Sprachen fließend, Tschechisch, Französisch, Deutsch, selbstverständlich konnte er auch Latein, also der war ein hochgebildeter Mann. Und das kommt halt leider durch die schlechte Nachrede, die er dann hatte, sehr oft unter die Räder, dieses Wissen, dass Wenzel ein kluger Kopf war. Er war, konnte viel. Und er war von vornherein immer mitgenommen, auch von seinem Vater, auf diverse diplomatische Reisen nach Burgund, nach Frankreich. Wir sehen ihn da auch schon in den Chroniken der französischen Könige auftauchen, als Jüngling noch ohne Bart, wie er da immer in Begleitung seines Vaters mit dabei ist und all diese Verhandlungen auch miterlebt und auch die ganze Kultur, die Hofkultur in Paris und in Dijon und so weiter kennenlernt und dergleichen dann auch in Prag für sich selbst aufbauen möchte. Natürlich ist er ganz besonders bekannt aufgrund seiner illuminierten Handschriften, aufgrund des Prunks dieser Bücher. Aber er war auch einer, der die Pläne des Vaters dann auch verwirklichte. Also Karl hat begonnen, Prag groß auszubauen. Vieles blieb aber stecken in den Anfängen. Das wurde erst unter Wenzel fertig gebaut, die Karlsbrücke mit dem Altstädter Brückenturm. Es gibt da vieles. St. Veit zum Beispiel war halb fertig. Das musste erst fertiggestellt werden. Da ist noch sehr viel Geld auch hineingeflossen in die Fertigstellung dieser wunderschönen Residenzstadt, der goldenen Stadt an der Moldau. Ja, Wenzel war aber ein Mensch, der auch, er war gesundheitlich angeschlagen. Und seine Ärzte hatten die Idee, ihm diverse Medikamente zukommen zu lassen und ein Medikament war auch Alkohol. Ja, und dieser Alkohol, dem hat er sehr zugesprochen und er dürfte im Laufe der 90er Jahre wirklich zum Alkoholiker geworden sein mit all den negativen Begleiterscheinungen, die dann, nachdem er abgesetzt war und viele enttäuscht waren davon natürlich, in den Vordergrund getreten sind, in der Berichterstattung, wie denn dieser Wenzel sozusagen agiert habe. Ein weiterer Fehler war, dass er mit der Kirche sich nicht mehr so gut verstanden hat wie sein Vater. Wenzel hat hier versucht, eben eine eigene Linie zu fahren und hier wieder Privilegien und Rechte zurückzukriegen, die sein Vater an die Kirche abgegeben hatte, damit waren natürlich die Kirchenmänner im Lande wenig einverstanden und haben wieder dagegen gearbeitet. Also hier gab es wieder ganz große Spannungen, vor allem zwischen ihm und dem Erzbischof Johann von Jenstein, den sein Vater ihm noch als Kronrat zur Seite gestellt hatte. Zwischen diesen beiden Herren hat es überhaupt nicht funktioniert. Es gab ein großes Hin- und Hergezerre. Das dann kulminierte in der Frage um die Nachbesetzung eines Benediktinerklosterabtsessels in Kladrau, in Kladruby. Das war die reichste Benediktinerabtei des Landes und Wenzel hätte sich gedacht, das wäre fein, die sozusagen unter seine Fittiche zu bekommen und einen ihm genehmen Abt da einzusetzen, zufällig einen seiner besten Freunde, Wenzel Kralik von Bujenice. Kralik heißt kleiner König, also man kann sich schon vorstellen, wie dieser Wenzel Kralik aufgetreten ist. Und damit war eben Johann von Jenstein, der Erzbischof, gar nicht einverstanden und hat, als der alte Abt das Zeitliche segnete, sofort einen neuen Abt wählen lassen und bestätigt, noch bevor Wenzel irgendetwas tun konnte. Und Wenzel war daraufhin dermaßen entrüstet, dass er also alle, die da irgendwie involviert waren, den Vikar des Erzbischofs allen voran, zu einem Verhör nach Prag gebracht hat. Und dieses Verhör fand unter Folter statt. Er wollte da wohl wissen, wer die Drahtzieher dieser Angelegenheit waren. Und bei dieser Folter ist Johann von Nepomuk verstorben. Und das war natürlich die größte Negativwerbung für den König, die er sich nur ausmalen konnte. Also das war das Schlechteste, was ihm passieren konnte. Daraufhin floh der Erzbischof zunächst mal nach Rom, schrieb einen Brief an den Papst, einen Beschwerdebrief über den Tyrannen Wenzel, den Blutrünstigen, der sozusagen die Mutterkirche nicht schützt, sondern angreift. Interessanterweise hat sich der Papst dazu überhaupt nicht geäußert. Es gibt von päpstlicher Seite dazu keine Reaktion. Der Erzbischof ist wieder zurückgefahren nach Prag, unverrichteter Dinge, bis er dann im Jahr 1396 nochmal nach Rom und dann endgültig nach Rom gegangen ist. Nichtsdestotrotz ist sein Neffe nachher Erzbischof von Prag geworden, nur so viel dazu. Und Wenzel hat auch nach wie vor die Stiftungen Karls IV. Finanziell unterstützt und so weiter. Also er hat da eigentlich schon einen Mittelweg versucht zwischen diesen verschiedenen Strömungen, die einfach zu seiner Zeit immer massiver wurden. Das war unter Karl IV. Noch nicht so stark. Das waren diese Reformtheologen, die da plötzlich im Lauf der Zeit Oberhand gewannen. Und der berühmteste von ihnen, den kennen sich ja alle, Jan Hus, ein Theologe, der Theologieprofessor war an der Karls-Universität, der die Schriften des John Wycliffe studiert hatte und der ein glühender Wycliffist war, der sich auch für die Reform eingesetzt hat von Kirche und Reich und der das so konsequent und so gnadenlos durchgedacht hat, dass er 1415 schließlich zum Ketzer erklärt und verbrannt worden ist am Konzil von Konstanz. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls Wenzel war da irgendwie, er musste darauf reagieren und er hat versucht, das ein bisschen auch auszugleichen. Er war dem nicht ganz abgeneigt, besonders seine Frau Sophie, eine Wittelsbacherin übrigens, die war sehr begeistert von Jan Hus. Sie hat ihn sehr lange protegiert. Und eben diesen alten Kräften, die versuchten, ihre Privilegien zu wahren und so weiter. Und war da ein bisschen unglücklich im Land, aber auch auf Reichsebene.
Nun haben wir das Ende schon ein bisschen vorweggenommen, indem wir gesagt haben, dass die Goldene Bulle bis 1806 noch Gültigkeit hat. Aber es ist nichtsdestotrotz extrem spannend zu sehen, in welch unruhige Fahrwasser das eigentlich nach Karl IV. Kommt, der ja dann doch scheinbar eigentlich was Grundsolides erstmal abgeliefert hat und sein Nachfolger irgendwie so ein bisschen dann mit den Entwicklungen daraus umzugehen hat, auch selber vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, überfordert ist, aber sie sagten ja auch krankheitlich angeschlagen. Also es trägt sicherlich auch seinen Teil dazu bei, der aber auch, und das hatten sie auch schon erwähnt, diese Goldene Bulle auch ja als Trademark nutzt, kann man sagen, auch als Machtsymbol im Sinne von, ich bin jetzt hier der Nachfolger von Karl IV. Und entsprechend auch der legitimierte Herrscher. Und wir haben auch schon auf dieser ersten Seite der Wenzels Bulle gesehen, dass da nichts dem Zufall überlassen ist, was die Symbolik und Ausgestaltung angeht. Also was hat er sich davon versprochen, so eine prachtvolle Bulle anfertigen zu lassen?
Also man kann dazu sagen, dass er eigentlich dasselbe macht wie sein Vater. Er kämpft mit der Feder. Man hätte ja auch ganz andere Dinge tun können, ne? Aber nein, er sagt sozusagen, konstitutionell bitte ich König. Da könnt ihr sozusagen gar nicht drankommen, denn die Goldene Bulle sagt natürlich über eine mögliche Absetzung gar nicht. Ne?
So ist es. Und dass er sich darauf beruft, das wissen wir nur durch diesen Kodex. Also dieser Kodex ist sein Vermächtnis an seine Zeitgenossen, aber auch an die Nachwelt. Dadurch kommuniziert er, wie er die Sache sieht. Das ist also nichts, was jetzt dann nur für den Moment gilt, dass man sagt, ja, was verspricht er sich davon, dass er das abschreiben lässt, sondern das ist wirklich ein Vermächtnis an die Nachwelt, und sein Verständnis, ja.
Und es war so wichtig, dass die Habsburger sich das einverleibt haben. Denn wenn man sich den Band heute anschaut, wunderschön, eigene Handschrift, dann hat es oben, ist es in Leder eingebunden worden im 15. Jahrhundert durch die Habsburger und dort haben sie sich mit AEIOU, mit ihrem Logo sozusagen in die Geschichte eingeschrieben.
Ja, die Goldene Bulle ist mit einigen anderen Büchern über den nachgeborenen Sohn des Schwiegersohns von Kaiser Sigismund nach Wien gekommen, über Ladislaus Postumus. Und es war die Goldene Bulle, die als erstes von Friedrich, von Kaiser Friedrich genommen wurde und mit seinem AEIOU versehen wurde und mit der Jahreszahl 1441. Das muss ihm ein solcher innerer Vorbeimarsch gewesen sein, dass er dieses Buch in die Finger bekommen hat, wo doch die Habsburger zuvor von den Luxemburgern ausgeschlossen worden waren. Davon weiß Eva sicher ausführlicher zu berichten, was es damit auf sich hatte.
Das war ja eigentlich der große Coup, dass er nämlich seine mächtigsten Rivalen aus dieser Strukturbildung des Reiches ausschließen konnte und gar nicht erst nach Nürnberg eingeladen hat. Obwohl, wenn man sich natürlich das Reich anschaut, wären sie diejenigen gewesen, die eigentlich hätten unbedingt mit dabei sein müssen. Aber da sie ihm so gefährlich waren, hat er eben sie auf die Art und Weise, dass er sie nicht zu den Kurfürsten gemacht hat, ausgebotet. Aber die Habsburger waren natürlich auch nicht genauso schlau und versiert und haben sich sozusagen, haben die Luxemburger beerbt und haben sich dann an die Spitze des von Karl IV. Ja, relativ sozusagen gut grundierten Verfassungsstruktur gestellt.
Um auf die Handschrift dann doch nochmal einzugehen, wir hatten gesagt, nichts ist dem Zufall überlassen und es ist durchaus alles reich ausgeschmückt. Gleichzeitig ist aber ja nicht zu jedem Kapitel eine Miniatur vorhanden. Also scheint so eine ganz bewusste Bildregie zu geben. Können wir aus dieser Ausstattung der Handschrift dann auch quasi ja historisch inhaltlich schließen, welche Punkte Wenzel dem IV. Besonders wichtig waren an dieser Goldenen Bulle?
Ja, das kann man in der Goldenen Bulle wie in allen illuminierten mittelalterlichen Kodizes, die ja individuell für einen bestimmten Auftraggeber hergestellt wurden. Daher ist es in diesem Fall ganz besonders spannend. Er lässt nicht jedes Kapitel, wie Sie schon gesagt haben, mit einer Miniatur versehen, sondern nur ausgewählte, die ihm ganz besonders wichtig erschienen. Interessant ist, dass ihm die Kurfürsten selbst weniger wichtig erschienen als die Zeremonien, die ja auch ganz genau beschrieben werden, die Prozessionen, die Tischordnung, wer dem Kaiser das Besteck vorlegen darf und den Silberbecher reichen darf und so weiter. Bis hin zum Abbau der ganzen Festivität, wer darf das Holz des Throngestühls weiterverwenden. Und diese Dinge, die werden ganz genau im Bild erfasst. Genauso der Umstand, dass Karl dafür sorgen wollte, dass eben die Bildung auch ein wichtiger Punkt ist, dass hier die Prinzen entsprechende Bildung erfahren. Da gibt es auch eine eigene Miniatur dazu. Also solche Dinge hat er durch Malereien besonders hervorheben lassen. Und auch gleich ganz am Anfang eine Miniatur, die mir selbst zunächst, bevor ich Evas Ausführungen nicht so genau kannte, nicht so besonders viel gesagt hat. Aber jetzt natürlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Gleich die erste Miniatur nach der einleitenden Seite, da sehen wir, was passiert, wenn eben das Reich sich uneins ist. Das ist so eine sehr düstere, sehr dunkle Malerei, wirklich emotional wunderbar erfasst, was da passiert. Und zwar sieht man zwei Grüppchen von Reitern in unterschiedliche Richtungen auseinanderreiten in einem dunklen Wald. Also da kommt gleich diese unheimliche Stimmung auch auf. Also das wird wunderschön ins Bild gesetzt. Die Maler, die Wenzel da engagiert hat, waren natürlich Top-Maler, Top-Künstler seiner Zeit und die konnten das wirklich auch sehr schön umsetzen.
Genau. Und das ist ja die Anfangsworte der Goldenen Bulle. Jedes Reich, was in sich gespalten ist, wird zugrunde gehen. Und es zeigt eben, wie die Fürsten in verschiedene Richtungen reiten und im Wald verhungert das Volk. Und das muss man sich vorstellen, dass das den Leuten sehr eindrücklich war, denn 1308 hat es ja diese furchtbare Hungersnot gegeben in Böhmen, wo wir wissen aus der Königsaler Chronik, dass die Leute wirklich in den Wald geflohen sind und versucht haben, dort zu überleben. Und viele haben es aber eben auch nicht geschafft. Und diese Anfangsworte, die zeigen schon, dass das nicht irgendwie eine Sammlung von Privilegien war, sondern dass man wirklich ein prinzipielles Problem hatte, was man versucht hat, mit dieser goldenen Bulle zu lösen. Und das Ende von diesem Abschnitt ist, dass die Kurfürsten sind da im Zentrum. Sie können das Reich zugrunde führen, aber sie können auch wie ein siebenarmiger Leuchter den Weg ausleuchten. Und das ist natürlich ein biblisches Bild, mit dem sozusagen diese Vision der goldenen Bulle, was durch die Einheit der Kurfürsten an politischem Potenzial eigentlich möglich wäre, sehr schön visualisiert. So dass ich finde, Maria, diese Miniaturen, die sind wie so Edelsteine, so dass man der Leser weiß, okay, hier muss ich wirklich hingucken, hier wird was Wichtiges gesagt.
Ja, absolut. Das ist sicher die Aufgabe dieser Bilder gewesen. Was für uns heute auch noch sehr, sehr spannend ist, finde ich, zu sehen, wie das Ganze konzipiert wurde. Wir können das nämlich daran sehen, dass es neben den Miniaturen noch Maleranweisungen gibt. Denn die Maler mussten ja von irgendjemandem zu hören kriegen, was sie da in die freigelassenen Räume hineinmalen sollten. Und da gibt es einen ersten, der schreibt hinein in diese Maleranweisung, hier setze den Imperator hin, also den römisch-deutschen König oder den Kaiser. Ja. Und wir haben also das Jahr 1400, Wenzel wird abgesetzt. Jetzt große Unsicherheit in Prag. Was ist jetzt Sache? Der nächste Maleranweiser, Hand B, nennen wir ihn so, streicht diese Anweisungen durch und ersetzt Imperator durch Rex Bohemiae, den König Böhmens. Dann vergeht wohl wieder einige Zeit, dann kommt der dritte, radiert das wieder aus und schreibt die dritte Lösung drüber, die meistens irgendwie eine andere diplomatischere Lösung ist. Also weder das eine noch das andere. Und zum Schluss kommt dann eine ornamentale Initiale hinein. Also man sieht, wie unsicher man dann auch ist in diesem Jahr 1400 in Prag. Man weiß nicht so recht, wie man jetzt damit umgehen soll und wie man dieses doch wichtige Schriftstück mit Illuminaturen versehen soll. Also man hat es sich wirklich nicht leicht gemacht. Und daher ist es auch ernst zu nehmen, was die Leute dann da kommunizieren wollen. Das ist nicht nur schön, ja.
Man muss sich vorstellen, dass mindestens 50% derjenigen, an die das gerichtet war, nicht lesen und schreiben konnten. Deswegen waren die Bilder sozusagen natürlich auch wie im Sachsenspiegel geronnene Deutung des Textes. Also man hat denen das natürlich ins Deutsche übersetzt und gesagt, was da steht oder so. Aber die Bilder waren der wichtige Bezugspunkt dazu, dass sie sozusagen das Schriftstück wirklich verstehen konnten. Also die waren sicherlich rechtsrelevant. Das sieht man an diesen Malerinstruktionen wunderbar.
Und man sieht einfach, wie es ein Objekt seiner Zeit ist und da von den jeweiligen Entwicklungen auch dann in seinem Entstehungsprozess betroffen ist. Also super spannend, wenn man da an solchen Handschriften und anderen Objekten wirklich so das Destillat der Zeit noch quasi herauslesen kann. Eva, meine letzte Frage hast du so ein bisschen schon vorweggenommen, aber ich würde gerne noch mal kurz auf diese Absetzung von Wenzel dem Vierten zu sprechen kommen. Also so in der Vorzeit hätte ich jetzt gesagt, es wird niemand abgesetzt, sondern wenn man unzufrieden ist, wählt man einfach einen Gegenkönig und die machen das dann quasi schon untereinander aus, wer es dann am Ende wird, so nach dem Motto. Und deswegen hatte ich die Vermutung gehabt, dass eine Absetzung womöglich erst durch die goldene Bulle überhaupt erst ja denkbar wird, weil die Kurfürsten dann als Wahlorgan auch nicht nur hinwählen, sondern auch abwählen können. Aber du hattest schon gesagt, dass das jetzt gar nicht so in der goldenen Bulle verankert ist. Also wie kommt es zu dieser Absetzung?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten eigentlich nochmal uns eigenen dafür treffen. Also das hat es ja früher auch schon gegeben. Albrecht haben sie ja auch abgesetzt oder es versucht. Da hat die Kurie ja nicht zugestimmt. Da hat sie noch sozusagen, bei Wenzel gab es ja zwei Päpste, deswegen konnte sie nicht so die volle Macht ausspielen. Aber also das ist nicht das erste Mal, aber in gewisser Hinsicht hast du doch recht, denn dadurch, dass Karl IV. Sozusagen einen politischen Raum konstituiert hat, hat diese Verantwortung der Kurfürsten fürs Reich, die wird da ganz deutlich. Die treffen sich ja vorher viele Male in den königslosen Tagen, oftmals am Rhein. Und da findet eben diese politische Meinungsbildung statt, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist eigentlich die Basis für die Absetzung. Und dann natürlich, der große Bezugspunkt ist Richard II. In England und man wählt auch dieselbe Begründung. Man bezieht sich nicht auf das Königswahlrecht, sondern nimmt nur dieselbe Begründung der Inutilitas, die Unnützigkeit des Königs. Das finde ich eine super Begründung. Ne? Inutilitas, also inutilis, er ist einfach unnütz. Ne? Ein König, der unnütz ist, kann man absetzen. Ne? Das war natürlich ein Rechtsterminus, aber trotzdem ist es irgendwie so in den heutigen Ohren klingt es ein bisschen ungewöhnlich. Auf alle Fälle orientieren sich offensichtlich auch an dieser Absetzung in England und modellieren es ganz ähnlich und halten sich aber insofern sozusagen an ihre verfassungsformende Kraft, indem sie sagen, wir sind die Verantwortlichen dafür, dass er auf dem Thron sitzt. Wir haben dem zugestimmt, selbst wenn es der Sohn des Kaisers war. Und wir sind jetzt auch die Verantwortlichen dafür, sozusagen die Weichen neu zu stellen. Und dann wählen sie eben einen der Iren, nämlich Ruprecht, den ersten Pfalzgraf bei Rhein, der das Ganze auch eingefädelt hat. Und dann hat man auf dem sozusagen an zwei römisch-deutsche Könige, denn Wenzel erkennt diese Absetzung nicht an. Aber was sich rausstellt, ist, Wenzel kämpft auch nicht dafür. Also er zieht nicht ins Reich, er macht keinen Kriegszug, sondern er ignoriert ihn eigentlich eher. Also für ihn war er sicherlich ein unkonstitutioneller, ein nicht berechtigter König. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, zwei Päpste. Auf die Art und Weise können sie immer einen an der Kurie hinter sich bringen. Und Wenzel kann Zeit seines Lebens diese Entscheidung der Kurfürsten nicht rückgängig machen.
Damit haben wir, glaube ich, einen schönen Schlusspunkt erreicht. Wir haben uns sehr intensiv vor allen Dingen auch angeschaut, wie es zur Goldenen Bulle kommt. Wir sind natürlich auf die Goldene Bulle selbst auch eingegangen und haben, glaube ich, auch mit Wenzel ein sehr schönes Beispiel gehabt, wie es dann danach weitergeht. Auch wunderbar, dass wir so ein spannendes Objekt dann quasi gleichzeitig noch zur Betrachtung mit dabei hatten. Ich hatte die ganze Zeit während der Aufnahme hier diese wunderschöne Ausgabe neben mir liegen, die von Ihnen beiden ja bei der WBG veröffentlicht worden ist. Und eigentlich hatten wir die Hoffnung gehabt, auch Exemplare davon verlosen zu können. Da ist uns jetzt die Insolvenz der WBG dazwischen gekommen. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass der Herder Verlag das auch dann mit in sein Programm übernimmt und ihr da draußen die Möglichkeit habt, dieses wunderschöne Buch euch auch zuzulegen. Da drin ist ja Einführendes an Texten. Es ist ein Faksimile-Abdruck und ihr findet auch den Text der Goldenen Bulle in neuhochdeutscher Übersetzung. Also man muss sich da nicht durch die Sprache des Mittelalters quälen, sondern hat, glaube ich, einen sehr schönen Zugang dazu. Also falls ihr da irgendwann entweder bei Herder, die ja die WBG teilweise zumindest übernommen haben, oder vielleicht auch im antiquarischen Handel die Möglichkeit habt, schlagt gerne zu. Ansonsten, das hatten wir auch schon angemerkt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch das Digitalisat bei der Österreichischen Nationalbibliothek direkt anzuschauen. Also über einen Link ist das ganz einfach einsehbar. Und in diesem Sinne darf ich mich zuerst ganz herzlich bei Ihnen, Frau Theissen, bedanken, dass Sie uns diese Handschrift unter anderem vorgestellt haben.
War mir ein großes Vergnügen.
Und Eva, auch schön, dass du ein zweites Mal mit dabei warst.
Hat mir große Freude gemacht. Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank an alle beiden. Wenn euch da draußen die Folge genauso gefallen hat wie uns beiden, dann lasst uns gerne ein Like da oder Sterne, eine Rezension, was auch immer. Wenn ihr ausführlicheres Feedback geben wollt, könnt ihr das natürlich tun, zum Beispiel an kontakt@epochentrotter.de oder über die sozialen Medien, über die Messenger-Dienste von Facebook und Instagram. Da findet ihr uns auch mit weiterem Content, genauso wie auch auf unserer Homepage epochentrotter.de. Und damit nochmal ganz herzlichen Dank an unsere beiden Interviewpartnerinnen und an euch da draußen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.
Mir bleibt damit nur noch ein letzter Episodenhinweis zu geben, den ich bisher nicht unterbringen konnte. Falls ihr euch fragt, was ist nach den Staufern passiert, wir haben mal eine Folge zum falschen Friedrich gemacht. Also diese Übergangsphase zum Spätmittelalter haben wir uns auch schon mal angeschaut. Das verlinken wir euch natürlich auch unten. Hört da gerne mal rein. Und in diesem Sinne schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut und ciao, ciao.